Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Vom Risiko beim Anlegen habt ihr sicher alle schon mal gehört. Aber was ist Risiko eigentlich? Wie könnt ihr es steuern? Und vor allem, wie könnt ihr gleichzeitig trotzdem chancenreich anlegen? Um all diese Fragen wird es in dieser Episode gehen. Und wie immer in diesem Podcast werde ich hier keinen Monolog halten, sondern habe diesmal wieder einen Gast. Er ist Bankenprofessor an der Uni Hohenheim, Herausgeber der Zeitschrift Credit and Capital Markets und Mitglied im Börsenrat der Börse Stuttgart. Herzlich willkommen, Hans-Peter Burkhoff.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Herr Burkhoff, im Zusammenhang mit Geldanlage hören wir ja aller Orten immer vom Risiko. Wer in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, ETFs investiert, wird mit Risikohinweisen aller Orten überladen. Aber ich möchte ganz gerne mit Ihnen mal grundsätzlich klären, was ist Risiko bei der Geldanlage überhaupt?
Ja, wenn das so einfach zu beschreiben wäre. In der Theorie haben wir eine klare Vorstellung. Wir sagen, wir erwarten eine bestimmte Rendite aus unserer Anlage. Und wenn dann die tatsächliche Rendite davon abweicht, dann ist das ein Risiko. Wo man das symmetrisch machen kann, das sagt also sowohl eine positive als auch eine negative Abweichung ist ein Risiko. Oder man könnte auch nur auf das Negative gucken. Also wenn es besonders schlecht gelaufen ist, dann ist das ein Risiko. Im wirklichen Leben kommt es natürlich auf die Zielsetzung an. Was will ich eigentlich? Will ich zum Beispiel zum bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Betrag haben oder möchte ich einfach nur so möglichst reich werden? Wichtig beim Risiko ist, es kommt bei der Geldanlage nicht darauf an, welches Risiko der einzelne Finanztitel hat, den man kauft, die Aktie oder die Anleihe. Es kommt auf das Gesamtportfolio an. Und das muss man sich anschauen, wenn man überlegt, welches Risiko habe ich bei der Geldanlage.
Was ist denn eine wesentliche Komponente, mit der ich mein Risiko beim Anlegen beeinflussen kann? Also wie kann ich mein Risiko steigern oder senken? Sie haben schon gesagt, eine einzelne Aktie hat vielleicht ein anderes Risiko als ein Gesamtportfolio.
Ja, also natürlich kann man hingehen und sagen, ich kaufe nur ganz risikoarme Finanztitel, Staatsanleihen zum Beispiel. Aber auch deren Kurs schwankt ganz schön, weil das hängt von den Zinsentwicklungen ab. Also auch da steckt eine ganze Menge Risiko drin, viel mehr als den Leuten bewusst ist, die Staatsanleihen kaufen und sie dann vielleicht irgendwann mal zu einem schlechteren Preis wieder nur verkaufen können. Im Portfolio-Kontext kommt es darauf an, wie stark ist der Gleichlauf der Renditen. Das nennt man Korrelation. Also wenn man dasselbe mehrmals kauft und die machen das genau das Gleiche zur gleichen Zeit, dann hat man ein hohes Risiko. Wenn man dagegen Finanztitel kauft, die nichts miteinander zu tun haben, die sich unterschiedlich entwickeln in einer Rendite, dann ist das Gesamtrisiko des Portfolios natürlich viel geringer, weil das, was auf der einen Seite nach oben geht, geht vielleicht in der anderen Anlage nach unten.
Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Portfolio habe, das ausschließlich aus Tech-Aktien besteht.
Ja, das ist ein erhebliches Risiko, das ist ganz klar. Also vielleicht auch eine Riesenchance, weil da eventuell mal eine tolle Rendite rauskommt. Aber wenn dann Tech-Aktien nach untergehen, weil so eine Tech-Blase, wie wir sie zeitweise jetzt hatten, dann plötzlich platzt und alle zweifeln daran, ob die technologische Entwicklung wirklich so erfolgreich und ertragreich sein wird, dann hat man vielleicht auch mal ganz erhebliche Verluste daraus.
Ich denke da besonders an einen speziellen Kollegen bei uns im Team, dessen Portfolio stelle ich mir ungefähr so vor, dass er sehr, sehr viel Tech-Aktien hat und sonst nicht viel anderes. Wenn der jetzt hergehen wollen würde und sagen würde, das ist mir ein bisschen zu viel Risiko, wie kriege ich das denn aus so einem Portfolio ein bisschen raus, beziehungsweise wie kriege ich das vermindert?
Also zunächst mal würde ich an der Stelle sagen, man macht solche Dinge langsam. Ja, es kommt mir ein bisschen darauf an, wie groß dein Portfolio ist, ehrlich gesagt. Aber wenn du ein großes Portfolio hast und willst das Risiko rausholen, ist wichtig, dass du, wenn du umsteigst auf andere Assetklassen, auf andere Anlageformen, dass du das nicht auf einen Schlag unbedingt machst, sondern dass du auch da so ein bisschen streust über den Zeitpunkt des Einstiegs in die jeweilige Klasse. Also einfaches Beispiel, du willst umschichten auf Aktien. Viele Deutsche haben tatsächlich eher zu wenig Aktien, im Unterschied zu ihrem Kollegen da. Ja, haben viel zu wenig Aktien und wenn man dann umsteigt, dann sagt man, jetzt investiere ich plötzlich alles, 50% gehen in Aktien. Dann hat man genau den einen Zeitpunkt am Aktienmarkt, auf den man setzt und hofft, dass von dem aus es nach oben geht. Deswegen, also man würde erstmal streuen. Man müsste sich überlegen, welche Anlagen verstehe ich überhaupt? Es ist sehr gefährlich, in Dinge zu investieren, die man nicht wirklich versteht. Und am Finanzmarkt gibt es ganz viele Anbieter, die bieten einem auch Anlagen an, die sind absichtlich ein bisschen komplexer, schwieriger zu verstehen, damit man nicht entdeckt, wo die das Geld dabei verdienen. Also man sollte verstehen, was man tut. Man überlegt, welche Anlageklassen.
Jetzt sprechen wir schon über Anlageklassen, aber man kann sein Risiko ja auch dadurch verringern, dass man sozusagen aus der Sektorübergewichtung, Tech-Sektor, ein bisschen rausgeht und auch andere Branchen reinnimmt.
Selbstverständlich, das wäre der allererste Schritt natürlich. Du gehst hin und sagst, ich kaufe mal ganz andere Typen von Aktien. Ich gehe einerseits in die Sektordiversifikation, das heißt, ich gucke mir auch andere Sektoren an und eigentlich alles, wo ich einen Sektor übergewichte, da mache ich eine Spekulation. Da spekuliere ich darauf, dass dieser Sektor sich besser entwickelt als die anderen Sektoren. Spekulation ist nicht verboten, das kann man gerne machen. Aber man muss halt wissen, dass man dann glaubt, ich weiß besser als der Markt, welcher Sektor sich wie entwickelt. Weil wenn das allen bewusst wäre, dann wäre das ja schon in den Preisen der Aktien mit drin, dann kann man damit kein Geld mehr verdienen. Und so ein Wissen, das ist schon sehr mutig zu glauben, dass man das hat. Also da muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Risiko in eurem Depot, dann kann ich euch unsere Portfolio-Funktion bei OnVista sehr ans Herz legen. Da könnt ihr nämlich euer Depot hochladen und analysieren lassen. Zum Beispiel könnt ihr da sehen, in welchen Regionen ihr unterwegs seid, in welchen Anlageklassen und eben auch in welchen Risikoklassen. Und das hilft dabei, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, seid ihr eigentlich in den Risikoklassen dabei, wo ihr selber sein wollt, oder gibt es Anpassungsbedarf? Und den Link zum Portfolio-Tool, den habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Sie haben eben schon Staatsanleihen angesprochen als Möglichkeit, auch andere Anlageklassen mit reinzunehmen. Was sind denn sozusagen die Grundbausteine für ein Portfolio in Sachen Anlageklasse? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt zu investieren? In welche, was sind so die Standardanlageklassen?
Die Standardanlageklassen sind natürlich Aktien und Anleihen. Das ist aber immer nur eine Dimension dabei. Man kann zum Beispiel auch nach Währung unterscheiden, also Aktien, die im Ausland oder im Inland notiert sind, wo das Unternehmen auch im Ausland oder Inland sitzt. Das ist immer ein Unterschied bei Währung. Man kann bei Anleihen über die Dauer, über die Fristigkeit diversifizieren. Das geht auch. Daneben gibt es natürlich zum Beispiel Fonds. Es gibt ganz ein wildes Universum an Fonds, die ganz unterschiedliche Dinge machen. Fonds, die zum Beispiel einfach nur dir helfen, gut zu diversifizieren. Das heißt, anstatt dass du jede einzelne Aktie kaufen musst, um zum Beispiel den deutschen Aktienmarkt zu kaufen, machen die das für dich gesammelt. Das ist viel billiger und du kannst da sehr billig investieren. Das sind sogenannte ETFs. Es gibt aber auch Fonds, die diese Schwerpunkte setzen. Die sagen, pass mal auf, du verstehst vielleicht nicht viel von Tech-Aktien, aber wir tun das. Wir kaufen wirklich die Zukunfts-Tech-Aktien. Ob das dann funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Manchmal funktioniert das nämlich nicht. Sogar sehr häufig funktioniert das nicht. Das heißt also, auch die Fondsmanager wissen nicht wirklich viel mehr als der Markt.
Jetzt haben Sie drei Anlageklassen ausgelassen, die mir gleich auch mit in den Sinn gekommen wären. Gold, Kryptowährungen und Immobilien. Sehen Sie die nicht so richtig als Anlageklasse?
Bei allen dreien ist die Hürde ein bisschen größer. Weißt du, wenn du so eine Aktie oder so eine andere kaufst, da gehst du einfach an den Markt, kaufst an der Börse die über deinen Broker oder wen auch immer du da beschäftigst, deine Bank, dann kaufst du die und gut ist. Bei einer Immobilie, es gibt auch Finanztitel, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, wo du Anteile an Immobilien kaufen kannst, sogenannte REITs, also das sind Aktien, die quasi in Immobilien investieren. Aber schon da muss man sehr viel mehr wissen über Immobilien, damit man da investiert. Und wenn man investiert selbst in Immobilie, das ist extrem aufwendig und für die meisten Menschen, das Vermögen ist halt nicht so groß und man kann nicht gerade mal 500.000 eben in Immobilie stecken. Das ist nicht ganz einfach. Dann hat man in seinem Portfolio, also ich hätte dann in meinem Portfolio ein gewaltiges Übergewicht der Immobilien, muss man so zu sagen. Krypto, ja, das kann man natürlich machen. Aber wir sind uns überhaupt nicht im Klaren, welchen Wert Kryptowährungen in Zukunft haben werden. Wenn man die Preise von Kryptowährungen anguckt, das ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Heute auf ein sehr hohes Niveau hochgeschnellt, aber dann auch schnell wieder runter. Wir haben im digitalen Raum häufig solche Werte, die wir nicht wirklich begründen können. Also wir haben zum Beispiel Non-Fungible Tokens in der Vergangenheit gehabt. Die waren einerseits Statussymbol, das waren also Kunstwerke, digitale Kunstwerke, die man erwarb, die teilweise sehr hässlich waren, aber einzigartig waren. Deswegen haben dann viele Leute gekauft. Andererseits ist aber auch der Preis dieser Non-Fungible Tokens massiv gestiegen, aber irgendwann ist der Markt dann eingebrochen, dann war er weg. Und das können wir bei solchen Kryptowährungen nicht ausschließen, dass so etwas passiert. Da muss ich also schon Gedanken darüber machen, ehe man tatsächlich da investiert. Im Moment ist es so, die werden gehandelt, die sind einigermaßen liquide, die kann man seinem Portfolio als Diversifikation zufügen. Und schließlich Gold. Gold ist natürlich was Tolles und über Jahrhunderte eine Basisanlagewährung, weil man mit Gold auch, ich drücke es mal so aus, auch kulturelle Brüche überwindet. Ja, also Gold ist, ich weiß nicht, haben Sie schon mal einen richtigen Goldbarren in der Hand gehabt?
Ich habe 2 1-Gramm Goldbarren zu Hause.
Nee, die haben nicht den Effekt. Ich hatte mal so einen richtig großen, in der Hand, tief im Keller, tief unten und unter der Erde, in einem großen Tresor, wo tausende dieser Goldbarren lagen. Wenn sie in der Hand haben, ich meine, das war bewacht wie nur was und ich stand da und dachte, wie kriege ich jetzt diesen Goldbarren da raus? Das fühlt sich so wertvoll an, ja, das ist einfach, Gold funktioniert in allen Kulturen. Und deswegen kann man sagen, wenn ich ein großes Vermögen habe und auch sicher sein möchte, dass ich ein großes Vermögen immer noch habe, wenn was richtig schief geht, dann ist Gold natürlich eine tolle Beimischung im Portfolio. Dann sollte man das auf jeden Fall haben. Mit den kleinen Vermögen wird das schwieriger, weil es nicht ganz unaufwendig ist und weil wir ehrlich gesagt mit unseren Einnahmen, mit unserem Gehalt und so, wenn dann wirklich was schief geht, haben wir dann möglicherweise ganz andere Probleme. Also deswegen Gold haben viele gerne. Es hat halt keine Rendite. Ne? Gold ist ein Barren.
Gib mir die Gelegenheit, auf unsere Folge aus der vergangenen Woche einmal zu verweisen. Da sprechen wir nämlich genau über das Thema Gold. Ja. Könnt ihr euch natürlich nochmal anhören. Ich würde gerne nochmal grundsätzlich darüber sprechen, über die Diversifikation. Weil mein Eindruck ist, wenn ich mit jungen Anlegerinnen und Anlegern spreche, Diversifikation über Assetklassen ist so ein bisschen out. Man hat entweder 100% Aktien oder 100% Krypto auch mal ganz gerne. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, was würden Sie den Anlegerinnen und Anlegern sagen, die das so handhaben? Warum könnte es sinnvoll sein, auch mal über Diversifikation nach Anlageklasse nachzudenken?
Ich halte das für ganz wichtig. Wenn man dann wissenschaftlich anlegt, dann guckt man auf die Korrelation aus der Vergangenheit, ja? Dann guckt man, wie verschiedene Aktien zum Beispiel in ihrer Renditeentwicklung miteinander korreliert sind, wie stark der Gleichlauf der Renditen ist. Ja? Und dann kann man auch schon ganz gut in einer Assetklasse diversifizieren. Wenn wir eine Krise haben, dann ist es ganz typisch, dass diese Korrelationen stark ansteigen. Weil eine Krise kommt irgendwo her und die betrifft dann nicht nur eben eine Aktie, sondern die betrifft dann möglicherweise viele Aktien. Und das heißt, die Gefahr ist, wenn man nur in einer Assetklasse unterwegs ist, dass man das Risiko drastisch unterschätzt und dann viel höhere Verluste hat, als man eigentlich so richtig gut tragen kann. Also während in der Krise kann man vermuten, dass die Korrelation zwischen verschiedenen Assetklassen zumindest nicht so stark ansteigt, ja, dass die nicht alle gleichzeitig runtergehen, weil es für die eine oder andere Assetklasse Gründe gibt, oben zu bleiben. Das Gleiche gilt übrigens für internationale Diversifikation. Bestimmte Regionen der Erde sind halt manchmal stark betroffen von einer Krise. Andere, da funktioniert die Wirtschaft anders. Da gibt es andere Zusammenhänge und die werden eben nicht so stark von der Krise betroffen. Also das spricht alles dafür, dass man sowohl in Assetklassen als auch in Weltregionen so gut wie möglich diversifiziert. Voraussetzung natürlich, und da sind wir beim Thema wie zum Beispiel Russland, du solltest natürlich nur in Regionen der Erde investieren, wo du glaubst, das Eigentum einigermaßen geschützt ist, auch dein Eigentum als ausländischer Investor.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt nochmal an meinen Kollegen mit dem Tech-Aktien-Portfolio denke, dann wird er mir wahrscheinlich sagen, wieso sollte ich irgendwas ändern? Ist doch toll gelaufen, hab eine super Rendite gemacht.
Richtig. Und die Vergangenheit sagt dir natürlich total aus, was in der Zukunft kommt. Nein, der Witz bei der Zukunft ist ja, dass wir nicht wissen, was passiert. Ja. Und gerade so, ich bin schon ein bisschen älter als Sie. Ich habe den neuen Marktbubble und den neuen Marktcrash in Deutschland live erlebt damals. Es war ganz faszinierend zu sehen, wie alle drauf gesetzt haben. Jeder sich sicher war, dass das was ganz Tolles wird. Und dann ändert sich eben die Welt. Da kommt das Überraschende und dann geht das eben runter. Aber trotzdem kann er natürlich weiter in seinen Tech-Aktien investiert bleiben. Wenn er daran Spaß hat, ist das doch toll. Am Ende muss man doch Freude haben an dem, was man macht. Ja, finde ich super. Es hat aber mit einer rationalen Geldanlagestrategie nichts zu tun. Das muss man ganz klar dazu sagen. Er spekuliert, das darf er, wenn ihm das Spaß macht. Das ist ein Hobby. Und wie so viele Hobbys, dieses Hobby kostet im Zweifel Geld.
Vielleicht sprechen wir noch einmal über das Verhältnis von Chance zu Risiko, denn das ist ja, glaube ich, das dahinterliegende Phänomen, dass man immer einen Ausgleich herstellen muss zwischen Chance und Risiko. Und dafür ist die Diversifizierung ja auch, glaube ich, das Vehikel. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie verändert sich denn mein Verhältnis von Chance zu Risiko, wenn ich meinem 100% Tech-Aktien-Portfolio noch 10% Anleihen dazu tue oder irgendwas anderes?
Die Portfoliotheorie hat da eine klare Antwort drauf. Dieses Tech-Aktien-Portfolio macht keinen Sinn. Warum? Man nimmt da sehr viel spezifisches Risiko dieses Sektors auf sich, ja? Das sogenannte unsystematische Risiko, das man eigentlich wegdiversifizieren kann. Das heißt also, wenn ich besser gestreut bin, habe ich dieses Risiko überhaupt nicht. Und der Kapitalmarkt zahlt eben keine Prämie dafür, dass man Risiken eingeht, die man im Prinzip wegdiversifizieren kann. Wo große Portfolio-Manager natürlich sagen, das gehe ich gar nicht ein. Vor dem Hintergrund sollte man solche Risiken nicht eingehen, es sei denn, man weiß wirklich mehr als der Markt, man ist wirklich klüger. Und ich weiß ja nur, wie schwer es ist, überhaupt Experte für irgendwas zu sein. Am Kapitalmarkt ist das noch viel schwerer, weil da Millionen von Experten, echte und geglaubte, konkurrieren. Und da einen Informationsvorteil zu haben, ist sehr, sehr schwer.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, wie kann ich mich überhaupt so ein bisschen grob orientieren? Es gab ja früher mal die berühmte Daumenregel, 100 minus das Lebensalter, so hoch sollte deine Aktienquote sein. Also bei mir wären das im Moment 66%. Ich glaube, das haut auch bei mir jetzt persönlich einigermaßen hin. Ist das eine sinnvolle Daumenregel oder würden Sie sagen, das ist Quatsch?
Also es gibt Modelle der mehrperiodigen Portfoliooptimierung, bei denen kommt relativ klar raus, man sollte, wenn man jung ist, eher in Aktien gehen, weil man dann einfach warten kann und all die Schwankungen, die Aktienmärkte nun mal haben, einem nichts ausmachen. Und wenn man dann älter wird und wenn man anfängt, auch vielleicht sein Vermögen nachher zu konsumieren, weil man halt gespart hat für die Zeit, wo man in der Rente weniger Einnahmen hat, da sollte man mehr in Aktien gehen. Insofern würde ich diese Regel gar nicht für so dumm halten. Also das ist keine schlechte Sache. Hängt ein bisschen davon ab natürlich auch, ob Sie sagen, ich lege sowas wie ein Familienvermögen an, das heißt, ich denke an meine Kinder, dann könnte die Aktienquote ein bisschen größer sein, weil man dann eben einen längerfristigen Horizont hat. Aber wenn man nur auf sein eigenes Leben guckt, ist das vielleicht zumindest mal eine gute Daumenregel.
Und wenn man auch für die eigenen Eltern anlegt, dann muss die Anleihequote höher sein.
Natürlich, weil man dann das Geld relativ rasch braucht. Und das gilt natürlich für Menschen wie Sie und mich wahrscheinlich, die, wenn die Eltern Hilfe brauchen, dann halt auch einspringen müssen, während bei ganz großen Vermögen das wahrscheinlich nicht die Rolle spielt.
Gut, Herr Burkhoff, dann einmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie uns durch das weite Feld des Risikos und der Chance geleitet haben heute und mein Gast im Podcast waren. Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen. Bis dann. Tschüss.
Und ganz zum Schluss an dieser Stelle noch unser Risikohinweis. Was Herr Burkhoff und ich hier besprochen haben, war natürlich Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht euch bitte selbst schlau. Es ist euer Risiko. Da sind wir wieder beim Thema der Folge. Und wir können dafür keine Haftung übernehmen. Damit sage ich für diese Woche vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Fragen, Anregungen, Kritik gerne an redaktion@onvista.de. Da freuen wir uns sehr drüber und dann sage ich bis zur kommenden Woche. Tschüss!